Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und hier ist Stefan Buchrister. Und wir wollen heute euch mal wieder dazu einladen, Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Und wir haben uns heute das Thema gestellt, Arbeit der Zukunft. Oder andersrum, Zukunft der Arbeit, wobei ich noch gar nicht ganz genau weiß, ob das dasselbe ist. Also wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Oder eher so die Frage, wie ist denn die Zukunft der Arbeit?
Also vielleicht auch noch unter der Frage, was macht Arbeitnehmer glücklich?
Ja, also was macht's glücklich? Also wie sieht zukünftig Arbeit aus? Oder welchen Stellenwert hat Arbeit für uns? Und du hast ja vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal wieder den Job gewechselt. Und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, was brauchst du eigentlich, damit du glücklich bist in deinem Job?
Ja, eine Menge. Was unterschiedlich gewichtet ist am Ende. Zum Beispiel, also das Wichtigste ist mir mittlerweile eine sinnhafte Tätigkeit zu verrichten. Mhm. Also ich habe keine Lust, irgendwelche Dinge zu machen, die für mich keinen Sinn mehr ergeben oder keine Wertschöpfung für mich haben. Beispielsweise habe ich ja eine Zeit lang als Administrator die PC-Clients verwaltet. Und dann habe ich Windows XP.
Windows-PCs. Ja, aber Windows macht ja keinen Sinn.
Dann habe ich, das war immer dasselbe, Windows XP installiert, dann lief das ein paar Jahre, dann habe ich das alles platt gemacht, dann kam Windows 7, Windows 10, es ist immer aufbauen, halten, zerstören, ne? Und am Ende bleibt davon gar nichts mehr, keine Spuren bleiben übrig. Das hat für mich schlussendlich dann wirklich wenig Sinn gemacht. So, also das ist das Erste, so was bei mir wichtig ist. Ich muss irgendwas Sinnhaftes tun, ich brauche eine gute Ausstattung an Arbeitsmitteln.
Also jetzt stell dir mal vor, du würdest die Straße reinigen. Die wird ja auch wieder schmutzig.
Ja, definitiv.
Ist denn das dann weniger sinnhaft?
Nein, überhaupt nicht, weil da tue ich ja was für die Gesellschaft.
Ah, es muss also sozusagen nicht Sinn unbedingt für dich machen, also nicht du bist der Nutznießer, sondern es ist auch okay, wenn die Gesellschaft der Nutznießer ist.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Also ich verstanden. Es könnte ja auch sein, dass jemand mit um die Ecke kommt, mit einem Angebot und gesagt, ich verdoppel dein Jahresgehalt, du musst einfach bei mir jeden Tag die Wände tapezieren, nächsten Tag streichen, danach überstreichen, Tapete abreißen. Und das machst du ein Jahr lang, einfach weil ich Lust habe. Das wäre halt was, das hat keinen Sinn. Also das frustriert ja dann irgendwann, das erfüllt ja nicht. Ja. Genau, das ist das Erste. Das Zweite ist eine Ausstattung, eine gute Arbeitsplatzausstattung oder Arbeitsmittel. Also blöd ist immer, wenn du, um deine Tätigkeit zu verrichten, Dinge benötigst, um die du dann aber kämpfen musst oder betteln musst oder bitten musst, dass du sie bekommst. Ja, das ist, denke ich, wie bei Handwerkern. Ich denke, die Attraktivität des Arbeitsplatzes steigt auch zum Beispiel mit gutem Werkzeug.
Na, wie hast du denn dann denkbar? Jetzt sind die Ansprüche sehr unterschiedlich. Also einer sagt, es muss eine Makita sein oder eine Hilti, und der nächste sagt, irgendwie Bosch-Bohrmaschine geht genauso, also Loch kommt auch in die Wand. Wusstest du übrigens, dass die durchschnittliche Laufzeit einer Bohrmaschine, also Lebenslaufzeit, schätze mal, wie viele Minuten das sind?
Minuten,
wie?
Wie viele Minuten?
Wie viele Minuten?
In Summe.
In Summe, du kaufst eine Bohrmaschine, wie viele Minuten in Summe läuft die ungefähr?
Läuft die oder hält die?
Läuft die.
Also nutze ich sie?
Nutzt du sie?
60,
außer du
60 Minuten.
Eine Viertelstunde.
Na, gut, kommt drauf an, ne?
Deshalb macht es total Sinn, sich Bohrmaschinen gegenseitig auszuborgen.
Ja, aber also, eben halt als Handwerker nicht. Weil es gibt, um bei dem Beispiel zu bleiben, Bosch Grün.
Ja.
Das ist die für die Heimanwender. Dann gibt es Bosch Blau. Das ist eher für Professionelle.
Ja.
Und das wäre so ein Fall. Wenn du eine Baustelle sollst, eine Wand abreißen, du brauchst einen Bohrhammer, was ordentliches. Ja, und dann heißt es keine Ahnung, hol dir doch von irgendeiner Discounter-Marke ein. Der Chef gibt dir einen Fuffi mit und sagt, besorg mal was.
Ja.
Das meine ich, das ist doch Quatsch. Also ein Profi braucht professionelles Werkzeug.
Ein attraktiver Arbeitsplatz, wo du möglicherweise dir dein Werkzeug selber mitbringst, weil du einen bestimmten Anspruch daran hast. Also ich kenne das von Friseursalons, da ist es so, dass die ja tatsächlich sich ihre Schere auch selber kaufen, weil die sagen, sehr unterschiedliche Ansprüche an so eine Schere. Und wusstest du, dass so eine Schere teilweise 300, 400, 500 Euro kostet? Mhm. Und wenn die runterfällt, ist sie kaputt?
Mhm.
Hammer, oder?
Hammer ist aber eben halt auch ein guter Ansatz. Weil wenn es mein Werkzeug ist oder wenn ich mir selber aussuchen darf, achte ich vielleicht auch anders drauf und ich bin von vornherein zufriedener, weil ich eben halt vielleicht eine Abneigung gegen eine gewisse Marke habe oder weil ich sage, da hätte ich gern was Besseres.
Oder weil du Linkshänder wärst.
Oder weil ich Linkshänder bin, was auch immer. Also das ist etwas, was mir auch wirklich was bedeutet. Das ist eine Form der Wertschätzung für mich auch. Ja, ordentliches Arbeitsmaterial.
Was noch?
Kinderfreundliches Arbeitsumfeld, definitiv.
Also klein, kleine Werkbänke.
Ja, genau, kleine Werkbänke, kleine Tassen, ne, kleines Besteck.
Herzlich willkommen, Schneewittchen.
Genau, auch immer ein bisschen Babybrei so im Kühlschrank.
Schön.
Nein, das nicht, aber ich erwarte in der heutigen Zeit, dass wenn es mal passiert, dass man sich als Elternteil zum Beispiel krank melden muss, weil das Kind krank ist, dass das einfach akzeptiert wird. Ich diskutiere da auch nicht drüber. Also ich bin ja nicht krank, weil ich schlechte Laune habe oder stelle mein Kind im Winter mal nackig auf den Balkon, damit ich mal eine Woche Kasse habe. Du bleibst ja schon zu Hause, weil es dem Kind nicht gut geht. Du hast also eh schon eine Sorge.
Also wir machen deine Beispiele, machen mir heute tatsächlich ein bisschen Angst. Also alleine, dass du solche Ideen im Kopf hast.
Habe ich ja nicht.
Oder wie war nochmal die Nummer deines Chefs?
Ja, ja. 555 Nase. Ne? Auf dem Handy. Nein, also das erwarte ich. Das macht Arbeitsplatzattraktivität für mich auch aus. Ansonsten, was ist mir noch wichtig? Soziales Engagement auf jeden Fall.
Des Arbeitgebers?
Ja.
Okay.
Oder mich dabei zu unterstützen.
Okay. So,
ja, gibt's ja diverse Unternehmen, die sagen, okay, einmal im Quartal, einmal im Monat hast du wie so einen Sabbatical-Tag. Da sagst du, wo du hingehst. Keine Ahnung, ich gehe in den Kindergarten, du suchst dir da einen aus und tust da halt Laub brechen, du streichst, lackierst irgendwas, was auch immer. Ich finde es aber genauso in Ordnung, wenn der Arbeitgeber sich sozial engagiert, sagt, okay, beispielsweise gibt es Arbeitgeber oder einen, den ich kenne zumindest, die ein paar hundert Kilometer Strandabschnitt in Australien mit Rettungsschwimmern sponsern. Wo die sagen, wir bezahlen das Personal, wir stellen die Technik, ja, das ist unser soziales Engagement. Oder dass größere Konzerne im näheren Umfeld zum Beispiel Sportvereine unterstützen, Kindersportvereine. Finde ich super wichtig, ist für mich auch ein Stück weit Identifikation mit dem Unternehmen.
Ja, also wir sind ja jetzt auch Top-Arbeitgeber der Zukunft gerade geworden. Und da spielt, glaube ich, dieses Thema soziales Engagement auch eine wichtige Rolle.
Ja.
Also okay, also du möchtest ein kinderfreundliches Umfeld, gutes Equipment, du möchtest soziales Engagement. Okay.
Richtig. Das nächste, ich glaube, das geht vielen so. Ich wünsche mir auch ein gutes Verhältnis zu meiner Führungskraft und zu meinen Kollegen. Also auch ein professionelles Umfeld, wo sachlich diskutiert wird, wo man auch immer um die Sache streitet.
Aber wir reden noch über Arbeit.
Wir reden über Arbeit. Familie? Nein, das ist schon, das ist immer noch Arbeit, weil beispielsweise Projekttätigkeit ja immer so ein Thema ist, ne? Wo man gucken muss. Also eine gewisse Unternehmenskultur einfach auch, wo man anständig miteinander spricht, wo es Prozesse gibt. Das ist mir super wichtig. Weiterbildung, ganz klar. Weiterbildung gehört für mich dazu. Also das ist nichts, worum ich bitten möchte. Ich erwarte das eher andersrum, dass es heißt, 2 Weiterbildungen pro Jahr Sinn zu machen. Welche wollen Sie denn gerne machen? Und nicht, ich hätte gern mal eine aller 5 Jahre und dann muss ich auch ewig irgendwelche Anträge ausfüllen. Ja, oder was weiß ich denn? Ja, drum betteln, das ist halt alles Schmutz. Das darf nicht sein. Ja, was immer noch nett ist, das ist aber für mich jetzt nicht so wichtig. Finde ich aber schön, wenn es das gibt, Firmen-Events. Was nicht heißt, dass der Arbeitgeber das bezahlen muss. Aber einer muss es in die Hand nehmen. Und wenn man sagt, okay, im halben Jahr macht man mal irgendwas zusammen, geht mal abends was essen oder trinken oder macht ein Sportevent, was auch immer. Das bezahle ich auch gern selbst. Aber ich erwarte schon, dass irgendwo versucht wird, natürlich, dass das soziale Miteinander auch immer in einem guten Gebilde bleibt. Ja, ja, und manche, so ist es bei mir zum Beispiel auch, bei uns gibt es Goodies, wie zum Beispiel täglich unbegrenzt frisches Obst. Äpfel, Birnen, also was saisonal so da ist. Aktuell gibt es jetzt immer noch Bananen.
Kürbis.
Ja, Kürbis nicht. Ja, aber das finde ich eigentlich ganz gut.
Also Sommer. Liebe Arbeitgeber, die ihr da draußen hört, zuhört, hier Konstantin, High Potential, und er hat durchaus vergleichbare, beziehungsweise mit vielen anderen vergleichbare Bedürfnisse, was Arbeit für ihn bedeutet. Und psychologisch gesehen ist dort ganz viel gerade im Wandel. Also früher ging man so davon aus, naja, es geht halt viel um Geld, es geht um die Möglichkeit, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Dann gab es eine tolle Formel, die hat mal jemand rausgebracht, der hat gesagt, naja, Arbeit setzt sich immer zusammen aus der Ganzheitlichkeit, also ich weiß, was ich tue, der Vielfalt, wie vielfältig meine Arbeit ist, wie bedeutsam das ist, wie viel Autonomie, also Entscheidungsräume ich habe und wie viel Feedback ich bekomme. Und die hat auch, das war so in den 60er Jahren, ist diese Formel dann auch entwickelt worden, was ziemlich spannend ist, weil man mit so einer Formel dann auch das Motivationspotenzial eines Arbeitsplatzes messen kann. Aber die neuen Trends gehen auch ganz stark in das, was du gerade alles so beschrieben hast. Also die neuen Trends und die neuen Untersuchungen in Studien zeigen, dass wir nur noch zwei große Dinge haben, die maßgeblich sind. Das eine ist genau dieses gesellschaftliche Engagement, diese Sinnhaftigkeit von Arbeit, also Purpose, dieser Begriff, der taucht ja immer wieder auf, dass das, was ich mache, Sinn machen muss in meiner Wahrnehmung. Und das zweite ist der wertschätzende Umgang durch die Führungskraft. Also Untersuchungen haben wirklich schön gezeigt, dass Menschen sogar zufriedener sind, wenn sie regelmäßig von ihrem Chef zusammengenölt werden, als wenn sie gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Also Wertschätzung im Sinne von Aufmerksamkeit, Zuwendung durch die Führungskraft, das ist etwas, was inzwischen für Mitarbeitende unglaublich wichtig ist und vor allem dort die Kontinuität. Und das macht auch aus psychologischer Perspektive total viel Sinn, weil Aufmerksamkeit, wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, einfach so ein ganz, ganz hohes Gut ist. Also Blickkontakt, dem anderen zuhören, darauf eingehen, das sind so die Dinge, die bei uns dann auch hirnorganisch dazu führen, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Also wenn du ähnliche Begriffe benutzt wie ich, habe ich das Gefühl, oder werden bei mir Ideen und Interpretationen aufgemacht, die da heißen, wir haben gleiches Verständnis von Welt. Und gleiches Verständnis von Welt führt immer dazu, dass wir dann so Hormone ausschütten, die beruhigend wirken, Endorphine ausschütten. Das heißt, wenn du die gleichen Begriffe benutzen würdest wie ich, dann wäre ich noch glücklicher.
Dann weiß ich doch, was ich dir zu Weihnachten schenke. Ja.
Mach einfach Folgendes, nimm einfach mal unsere Podcast-Folgen, guck dir an, welche Begriffe ich besonders oft benutze, und dann machst du mir eine schöne CD, wo so Dinge draufstehen wie tatsächlich,
ja,
genau. Mhm.
Ja, richtig. Genau das. Und, aber was ich dann spreche.
Das,
ja,
tut dann selbstverständlich.
Oder vielleicht vertone ich die auch alle nochmal neu und sozusagen.
Hall.
Nee, spreche deinen Part. Weißt du?
Oder weißt du, so mit Hall, so genau, wow.
Ja, jetzt geht's los. Also, ja, aber ist wirklich wichtig. Mhm. Also Wertschätzung durch die Führungskraft. Wobei ich zum Beispiel brauche nicht dauernd Lob. Ich brauche auch nicht dauernd Kritik. Ich erwarte einfach einen sehr anständigen Umgang. Mhm. Auch wenn aber was nicht läuft, weißt du? Und nicht mehr dieses, der eine ist der Kapitän, der steht am Steuer und der Rest rudert. Mhm. Diese Mentalität bringt nichts, weil das könnte ich ja rumdrehen und sagen, gut, ich bin aber der Fachexperte, du nicht. Ja, also diese Abhängigkeit voneinander, ich finde, das muss einfach da sein, dass man das weiß und dass man dann partnerschaftlich miteinander umgeht. Respektvoll, auf Augenhöhe. Ich kommuniziere nicht von oben nach unten, aber bestimmt auch nicht von unten nach oben, sondern auf Augenhöhe. Und das ist mir wichtig und dann macht das Spaß, weil dann kann man auch kritische Themen oder wenn Zeitdruck ist, wirklich lösungsorientiert besprechen und jeder geht mit einem guten Gefühl nach Hause. Als wenn man, sage ich mal, jedes Mal denkt, ach Gott, da kommt der Chef, die Chefin, die Führungskraft, bloß wegducken, ja, oder irgendwelche dummen Sprüche. Also das ist für mich nicht akzeptabel.
In der Führungspsychologie gibt es dazu auch Ansätze, dass man so sagt, wir kommen weg von so einem Führungsstil, der heißt, ich habe die Möglichkeit, die Anweisung zu geben, viel stärker hin zu so einem kollegialen Führungsstil, also sich auch partnerschaftlich zu betrachten und die Idee zu haben, dass ich dich als Mitarbeitenden für meine Idee, die ich als Führungskraft habe, irgendwie gewinne. Und jetzt ist es ja klar, so eine Führungskraft, die hat ja in der Regel noch ein paar andere Informationen als der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende. Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass wenn ich dich dafür gewinne, für die Idee, die ich habe, weil ich einen Wissensvorsprung habe, weil ich vielleicht ein anderes Verständnis habe, weil mir mehr Informationen zugänglich sind oder was auch immer, dann ist auch dein Engagement größer, dann ist deine Beteiligungsbereitschaft größer. Und wir nennen das dann sowas so affektives Commitment, also so eine gefühlte Bindung an meine Idee, an mich als Führungskraft. Und die neuen Trends hin, auch im Rahmen der Trainings für Führungskräfte, ging genau dahin. Jetzt haben wir ja durch dieses Distanzführen, also wir haben hybride Teams, ein Teil ist zu Hause, ein Teil ist vor Ort oder die Leute kommen nur in unregelmäßigen Abständen, aber nicht dauerhaft ins Büro oder zur Arbeitsstelle. Und da spielt sowas von den anderen emotional zu binden an meine Führungsidee, an meinen Inhalt, eine ganz besondere Rolle. Und das ist etwas, was auch die Führungskräfte ganz neu lernen müssen. Also diese völlig neue Technik, dass ich meine Idee verkaufen muss. Das geht so los bei ganz einfachen Dingen wie verkaufe ich denn, dass es wichtig ist, dass wir in einem Online-Meeting die Videokamera anmachen. Das kann ich ja nicht rechtlich verkaufen. Kann ja nicht sagen, also ich habe einfach die Erwartung, damit ich weiß, ob am anderen Ende auch wirklich mein Kollege oder meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter ist, möchte ich das so als Video sehen, weil rechtlich gesehen ist das, glaube ich, noch eine sehr defizile Angelegenheit, weil was sieht man im Hintergrund? Sieht man persönliche Dinge im Hintergrund oder?
Ne? Wobei ich das schon wieder, sag ich mal, altbacken finde. Ich kenne doch die Stimme von meinem Mitarbeiter. Und wenn das kein Homeoffice ist, sondern mobiles Arbeiten, ist es absolut zulässig, dass der im Zug nach Wuppertal sitzt.
Total.
Und die Kamera hat da für mich überhaupt gar keinen Nutzen.
Genau, und deshalb muss ich als Führungskraft aber verkaufen. Also ich muss vermitteln, warum es bedeutsam ist.
Ja, aber warum soll es denn bedeutsam sein?
Ja, es könnte zum Beispiel bedeutsam sein, weil wir ja relativ viele Teile unserer Kommunikation nonverbal übermitteln. Also wir vermitteln 90% unserer Kommunikation ist nonverbal. Und ich sehe ja an den Gesichtern meiner Gegenüber relativ schnell auch ganz deutlich, macht das was mit denen, fühlen die sich angesprochen? Und ich finde es auch sehr viel, viel angenehmer, zu den Menschen zu reden, als zu der Vorstellung von den Menschen. Weil
aber dann hast du doch die Argumentation.
Information. Ja, aber das ist ja eine interessenbasierte Argumentation.
Ja, na klar.
Aber
dann
Ich glaube
einfach nur Bedürfnisse äußern, sagen. Mir würde es total helfen, wenn ich in irgendein Gesicht gucken könnte.
Genau.
Weil es mir schwerfällt, einfach gegen einen Bildschirm zu sprechen. Und ich bei gewissen Themen brauche ich euer Feedback. Und zwar auch, ich muss sehen, ob ihr die Augen aufreißt, ob ihr grimmig guckt. Einfach, dass ich weiß, bin ich denn auf dem richtigen Weg.
Und das ist aber auch eine Offenbarung.
Ja, also, aber das ist okay und das erwarte ich. Das kann ja nicht zu viel verlangt sein.
Und das ist dieses neue Verständnis auch von Führung, dass Führung etwas auch mit der Selbstoffenbarung zu tun hat. Also ein kollegialer Stil heißt, ich erwarte von dir, dass du sagst, ey, ich bin gut bei dir. Ich habe mir heute die Haare nicht gemacht. Wäre mir heute vielleicht auch unangenehm, weil ich einen Pickel auf der Nase habe. Oder zu sagen, Mensch, ich würde heute einfach gerne die Kamera auslassen. Genauso wie der andere sich offenbart und sagt, mir fällt es vielleicht schwer, nur in den leeren Bildschirm reinzusprechen.
Aber die Ursprungsaussage war ja, und das war ja meine Kritik dann da dran, oder darauf, deswegen kam die Kritik, ich will ja auch wissen, ob mein Mitarbeiter wirklich da ist. Da ist mein Argument, da kann man aber nicht sagen, ich möchte, dass die Kamera angeschaltet wird, weil wer die Stimme seiner Mitarbeiter nicht kennt, der hat sowieso ein Problem. Das lässt sich nur für Führungskräfte gelten, die neu sind in dem Team. Für alle anderen nicht. Und gut ist. Ja, man kann das sicherlich auch methodisch anders lösen.
Ich glaube, vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt. Es geht nicht darum, ob er physisch präsent ist. Weil da kann ich auch die Kamera anmachen, sondern es geht darum, ob er da ist, ob er mental da ist, ob er, wenn ich etwas sage, wir nennen das in der Psychologie auch emotional schwingungsfähig. Also wenn ich jetzt sage, Mensch, im Moment geht es unserem Bereich richtig schlecht, wir müssen mal gucken, was das bedeutet vielleicht für unseren Schichtbetrieb oder für Bonuszahlung oder ähnliches, ob die Leute mental dann da sind oder auch wenn ich was Gutes zu berichten habe, im Sinne von, hey, hallihallo, ich würde gerne Weihnachtsfeier mit euch machen und alle gucken bedröppelt nach unten nach dem Motto, ach du Scheiße, ist schon wieder um das Jahr. Oder ob die Leute sagen, oh ja, super Idee, ich würde auch total gerne Weihnachtsfeier machen. Und das, also es geht eher um die mentale Präsenz als um die physische.
Aber so wird es ja oft kommuniziert.
Ja.
Als Kontrollfunktion.
Ja.
Und das ist ja das, wo ich auch viele verstehen kann, die sagen, also ohne Mist, wenn einem da nichts Besseres einfällt als dieses Argument, ist das halt
also
ein netter Versuch.
Die Kontrollfunktion der physischen Präsenz. Die hat es ja tatsächlich völlig umsonst. Also das macht ja auch für die Zukunft der Arbeit überhaupt gar keinen Sinn, zu sagen, ich möchte noch Kontrolle ausüben, weil die Komplexität von Arbeit hat ja enorm zugenommen. Die Informationen pro Zeiteinheit haben enorm zugenommen. Die Halbwertzeit
von
Aussagen hat extrem abgenommen. Das bedeutet, die Zukunft der Arbeit liegt ja darin, dass ich Ziele verhandle, dass ich Zielfotos entwickle mit meinen Kollegen und dann aber diese Freiheit gebe und sage, hey, entwickelt euch dahin, macht das. Und da ist es aber für Führungskräfte eine unglaubliche Belastung, weil sich die Kommunikation ganz oft umkehrt. Also wenn wir in einem Online-Meeting sind, muss ich dich aktiv abholen und sagen, Mensch, Konstantin, was denkst du darüber? Ich hab dir jetzt ein bisschen was erzählt, was so die neuen Konzepte, Konstantin, was denkst du darüber? Oder Christina, was hältst du davon? Also all die Informationen, die ich normalerweise ja nonverbal habe. Also ich sage, na Mensch, hier, wer will denn was dazu sagen? Und dann sehe ich, einer guckt mich an, der nächste zieht die Augenbrauen nach oben, wo ich also sehe, dass dann auch ein Mitwirkungsbedürfnis ist. Das fällt ja alles weg. Und das ist was ganz Anstrengendes. Ich muss also viele Dinge, die nonverbal passieren, zukünftig, muss ich verbalisieren. Und das ist insofern auch ganz, ganz schwierig, weil sie an unterschiedlichen Stellen in unserem Kopf passieren. Also die Interpretation von nonverbalen Reizen ist etwas, was in einem völlig anderen Segment im Gehirn passiert, als der Bereich, wo Worte gebildet werden. Und wo ich dann versuche, das, was ich gesehen habe, in Worte zu fassen und das noch schnell genug umzusetzen. Und deshalb fällt es uns manchmal so schwer, auch Dinge, die uns berühren, auszudrücken. Weil wir unsere Emotionen in einem tieferen Gehirnareal verarbeitet werden, im limbischen System, und unsere Wörter eben gebildet werden auf der Großhirnrinde. Und deshalb können wir Dinge fühlen und können sie nicht in Worte fassen. Und manchmal fassen wir aber auch Dinge in Worte und sind dann überrascht, was die für Gefühle auslösen bei anderen. Also es gab mal einen Politiker, der hatte mal diesen schönen Satz geprägt, Teile meiner Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, wo Worte, die wahrscheinlich eher im Sinne gemeint waren von, ich möchte keine negativen Gefühle auslösen, genau das erzeugt haben. Also die Zukunft der Arbeit heißt, dass wir diese Aspekte von Hohlpflicht, Bringschuld völlig neu definieren müssen, völlig neu besprechen müssen. Und zwar nicht einseitig. Wir müssen unsere Mitarbeitenden dazu abholen und sagen, wie geht's euch damit? Was braucht ihr? Wie sehr trete ich euch auch zu nahe? Also in dem Moment, wo ich zu dir sage, Mensch, sag mal, Konstantin, jetzt hast du zweimal tief geschluckt und ich habe im Bild schon gesehen, du hast dreimal die Augenbrauen hochgezogen. Was macht das mit dir, wenn ich dir diese Informationen über die Zukunft unseres Podcasts gebe? Und dann sagst du, das finde ich jetzt aber ein bisschen gewagt, mich so direkt zu fragen. Also es ist ein Annäherungsprozess, der völlig neu verhandelt werden muss. Also die Rahmenbedingungen von Arbeit müssen in der Zukunft völlig neu verhandelt werden.
Ich glaube aber auch, die Struktur von Teams muss einfach auch anders gedacht werden. Jetzt ist es ja so, dass Führungskräfte sicherlich einen gewissen Vorsprung an Wissen haben, was die Strategie betrifft, die Zukunft. Die sitzen in Meetings mit anderen Führungskräften, bekommen Aufgaben, bekommen die Strategie mitgeteilt, müssen das transportieren. Das ist kein leichter Job. Und sie müssen natürlich auch Dinge verantworten. Schaffst du das in Frist X mit deinem Team, das umzusetzen? Das Team hingegen hat sozusagen die Expertise und ich glaube, diese Rolle ändert sich. Früher war der Chef der Meister, der wusste alles. Das muss er aber heute gar nicht mehr. Heute braucht er extreme Führungsqualitäten, aber nicht mehr tiefgründiges Fachwissen. Dafür gibt's Experten. Das heißt, man muss, glaube ich, heute auch verstehen, dass das eine Arbeitsteilung ist. Ich möchte nicht in diesen Entscheiderrunden oben die ganze Zeit sitzen, weil meine Wahrnehmung ist, dass viele Führungskräfte mittlerweile mehr in Meetings sitzen, als selber noch, ich sag mal, sichtbar zu arbeiten. Ja, die kommunizieren unheimlich viel. Schaffen aber sozusagen nichts schriftlich oder sonst was. Und du hast dann in gewissen Unternehmensbereichen die Experten, die das Fachwissen haben, die sagen, pass auf, okay, ich habe dein Ziel verstanden, ich habe die Unternehmensstrategie verstanden, der Weg ist wie folgt, anders wird's nichts. Und wenn man das schafft und das auf Augenhöhe, dann ist es partnerschaftlich. Und dann gibt es auch dieses, ich mache die Kamera nicht an, nicht. Oder ich sage in Meetings nur dann etwas, wenn ich explizit angesprochen werde durch meine Führungskraft. Dann hast du eine Diskussionskultur, wo sich jeder einbringt.
Also das, was du da gerade angesprochen hast, das bezeichnen wir so als Humankapital. Das ist ein Begriff, der ist nicht so wahnsinnig beliebt. Ist, glaube ich, auch mal Unwort des Jahres geworden.
Individuelles Humankapital, ne?
Ja, genau. Es gibt sozusagen so diese drei Arten. Also jede Tätigkeit setzt sich immer aus drei Arten von Arbeit zusammen. Also das ist einmal die Arbeit, die du leistest mit deinen Kompetenzen und deinen Fähigkeiten, deinen Skills. Dann gibt es einen Bereich, der entsteht dadurch, dass du Synergien schaffst mit anderen, dass du weißt, wen du ansprichst, ne, und dann gemeinsam Synergien entstehen. Und dann gibt es immer einen Teil von Arbeit, der entsteht dadurch, dass du Strukturen schaffst, dass du also irgendwelche Dinge erschaffst, die Arbeitsfähigkeit sichern, ohne dass du selber anwesend bist. Und jeder Job setzt sich zu 100% aus diesen drei Dingen zusammen. Das Wichtige dabei ist, dass sich je nach Hierarchie, je nach Team, je nach Kontext diese prozentualen Anteile total verändern. Und es ist eben etwas, was total wichtig ist zu verstehen, dass diese Führungsrunde, in der die sitzen, in der die nicht produktiv arbeiten, aber Synergien geschaffen werden oder Strukturen etabliert werden oder Strukturen abgestimmt werden und ähnliches. Und das meine ich mit, wir müssen es neu aushandeln. Das heißt, wir müssen als sowohl Arbeitnehmender als auch als Arbeitgebender, und das ist wahrscheinlich auch immer in der jeweils weiblichen Form dann, völlig neu verhandeln, woran erkenne ich die Zusammensetzung von Arbeit? Also woran erkenne ich, wodurch mein Wert entsteht? Ist es das selber tun? Ist es das, andere dazu zu bewegen, etwas zu tun? Oder ist es Strukturen zu schaffen, damit andere etwas tun können? Und diese Verhandlung ist früher von oben nach unten geführt worden, nennen wir Top-Down. Heute müssen wir diese Verhandlung A immer wieder führen und sie wird nicht ständig Top-Down oder Bottom-Up, also von unten nach oben geführt, sondern es ist ein Prozess, der wechselseitig passiert. Ich kann das von dir einfordern im Sinne von, warum denkst du, dass du in dieser Situation genau diese Arbeit nutzbringend verrichtest, und du kannst es von mir einfordern.
Wobei ich immer noch glaube, man hat heute vielleicht auch mehr als früher in der Hand, wie man sich entwickeln möchte, wohin, was ja auch mit der Arbeit der Zukunft zusammenhängt. Da, wo ich aktuell arbeite und für mich persönlich kann ich das auch gewinnbringend einbringen, ist es so, keiner hat da das Ziel, die Tätigkeit, die er heute macht, morgen zwingend auch noch selbst tun zu müssen. Das heißt, was meine Kollegen, Kolleginnen und ich machen, wir dokumentieren viel unsere Arbeit, wir überlegen uns, wie automatisieren wir die.
Das ist genau diese Strukturen schaffen, genau.
Genau, um den nächsten Schritt zu gehen.
Genau.
Und zu sagen, okay, ich muss mich da nicht mehr drum kümmern. Natürlich habe ich die Fachexpertise zu diesem Thema, aber weil ich die habe, kann ich abgrenzen und sagen, also diesen Bereich kann eine Automatik tun, kann ein Roboter tun, irgendeine künstliche Intelligenz, ein Prozess, ein Workflow, was auch immer. Ich kann mich neuen Themen widmen. Das führt zum einen dazu, dass mir nicht langweilig wird, weil ich immer dasselbe mache. Das nächste ist, mein Wert steigt. Natürlich, weil ich mich neuen Themen widmen kann und damit auch mehr fürs Unternehmen erreichen, als wenn ich immer nur, ich sag mal, stumpf ein Blatt Papier zusammenfalten würde und dafür bezahlt werden würde. Und es hilft natürlich auch meiner Führungskraft.
Also,
und ich glaube, das war früher nicht so möglich. Da hieß es schon, na, du bist angestellt als, keine Ahnung, Immobilienkaufmann, du bleibst das jetzt und das ist dein Job. Und wenn es dir nicht passt, dann such dir was anderes.
Genau, also Jobs setzen sich heute aus ganz vielen unterschiedlichen Rollen zusammen. Und je nachdem, wie die Anforderung ist, werde ich einer bestimmten Rolle gerecht. Also das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man zum Beispiel mit einem irgendein Gesellschaftsspiel spielt. Und man selber hat viel Expertise in dem Spiel und der andere nicht. Und dann geht es ja nicht explizit darum zu gewinnen, sondern es geht ganz oft darum, dem anderen Freude an diesem Spiel zu vermitteln oder dem anderen erstmal die Grundregeln beizubringen, damit man dann gemeinsam Spaß hat. Also man hat ganz unterschiedliche Rollen. Es ist die Rolle sozusagen des Coaches. Ich gewinne dich dafür, ich vermittle dir, dass du Freude dran hast. Und irgendwann kommt dann natürlich auch eher so die Rolle des vielleicht Unternehmerischen im Sinne von, na, jetzt gucke ich mal, wer von uns beiden das Ding nach Hause fährt, wer gewinnt. Also diese Rollen, diese Wechselseitigkeit in den Rollen ist was ganz Wesentliches. Und dass wir heute akzeptieren, das, was du auch gerade sagtest, man hat so einen Job nicht auf ewig. Also es ist total okay, dass die Jobs sich verändern, die Begeisterung für die Jobs sich verändern und dass Menschen in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess drin sind. Wobei, und das ist etwas, was sozusagen die andere Seite und kritische Seite der Medaille ist, die Aufmerksamkeitsspanne hat natürlich auch wahnsinnig nachgelassen. Das bedeutet, während die Bereitschaft, auch mal durch eine Durststrecke, in Anführungsstrichen, den Job zu machen, früher größer war, ist das jetzt so, dass die Leute sagen, oh, so, nö, reizt mich nicht mehr, meine Aufmerksamkeitsspanne ist viel, viel geringer geworden. Ich habe eine viel höhere Wechselmotivation. Und deshalb ist diese emotionale, diese affektive Bindung auch so bedeutsam. Weil wenn wir diese affektive Bindung nicht mehr haben oder nicht in diesem Maße hätten, würden sofort Impulse, die von außen an uns rankommen, über Social Media, über Erzählungen von Freunden dazu führen, dass wir die Tätigkeit, die wir haben, schnell hinschmeißen und eben nicht nach Möglichkeiten und Ideen suchen im wechselseitigen Austausch, dann uns mit unserer Tätigkeit zu entwickeln.
Ja, jetzt haben wir erstmal grob erklärt, ne?
Ja,
was sind so, wie funktioniert es psychologisch? Ja, wie ist das Abhängigkeitsverhältnis vielleicht von Führungskraft und Mitarbeiter? Jetzt ist das letzte Thema, was da vielleicht auch noch reinspielt, was ist denn zum Beispiel mit mobilem Arbeiten? Homeoffice. Was sagen denn Studien? Ist das was? Also medial nimmt man wahr, ne, auch in seinem Umfeld vielleicht. Jeder möchte Homeoffice. Nach Möglichkeit. Aber ist das wirklich jetzt das Allheilmittel?
Ich würde sagen, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen aus zwei Gründen, also den Rahmen dieser Folge. Ich denke, das ist ein tolles Thema für die nächste Folge, weil das hat ganz viel damit zu tun, welche sozialen Bedingungen brauchen wir für Arbeit. Also inwiefern brauchen wir soziale Abstimmung, inwiefern brauchen wir soziales Feedback. Und wenn man sich mal die Entwicklung von sozialen Ängsten, von Leistungsängsten, von Beziehungsängsten anguckt, die exponentiell zugenommen haben, dann ist das ein deutlicher Indikator dafür, dass Homeoffice etwas ist, was funktional ist, aber was uns als Individuen, die wir Feedback brauchen, nicht gesundheitsförderlich ist. Also eher schädlich.
Eher schädlich, okay. Ja gut, dann fass doch vielleicht nochmal am Ende zusammen als Arbeitgeber.
Schön war's.
Ja, wie sieht's denn für dich aus? Wie muss denn der Arbeitnehmer der Zukunft sein? Welche Anforderungen sollte er haben oder welche hast du denn an ihn?
Also aus Arbeitgebersicht ist auch genau dieser Austausch wichtig, diese Transparenz. Es ist also total okay, wenn mein Arbeitnehmer oder meine Arbeitnehmerin zu mir kommen und sagen, ich muss heute früher los, ich würde gerne mein Kind abholen. Oder ich möchte heute bei diesem wunderschönen Herbstwetter gerne den Nachmittag mit meinem Kind verbringen. Dann ist das nichts, was ich mit der Person diskutiere, sondern ist das so. Und weil es auf der anderen Seite nämlich auch dieses Vertrauen voraussetzt, dass die Person kompetent darüber entscheiden kann, ob das gerade geht, ob das von den Abläufen geht, von den Prozessen geht, ob sie sich abgestimmt haben. Und es braucht dafür ein paar Grundregeln im Sinne von, mach das, wenn du dich abgestimmt hast mit jemandem, der dir im Notfall mehr Auskunft geben kann zu deinen Projekten. Und ich glaube, es ist die einzig logische Konsequenz, wenn wir wollen, dass unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Alltag autark und verantwortungsbewusst umgehen, dann muss ich ihnen auch diese Entscheidung verantwortungsbewussterweise zubilligen. Aber es braucht den Austausch, die Regeln und die Kommunikation dafür. Und das ist das, was ich mir von meinen Arbeitgebern wünsche. Und großes Kompliment an mein Team. Die machen das hervorragend.
Schönes Schlusswort.
Danke.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.